NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Sondierungen sind vorbei, die Zitterpartie aber noch nicht. Die SPD berät jetzt intern über die Große Koalition. Die Union schaut zu und die Wirtschaft schimpft. Dazu auch unser Kommentar. Freuen können sich ab heute Online-Kunden, denn das Shoppen im Netz wird bequemer und sicherer. Die EU will das Atomabkommen mit dem Iran nicht neu verhandeln, das fordert aber US-Präsident Donald Trump. Und Frauen in Saudi-Arabien durften zum ersten Mal heute ins Fußballstadion und abschließend das Wichtigste vom Sport bei uns. Es war fast so, als ob weißer Rauch aufstieg. Der Erfolg vermeldete gestern Vormittag, als die Spitzen von CDU, CSU und SPD verkündeten, ja, sie wollen über eine große Koalition verhandeln. Aber eben nur fast, denn die SPD-Basis muss ja noch zustimmen. Und ob sie das tut, ist keineswegs sicher. Als besonders kritisch galt bisher der größte SPD-Landesverband, der in Nordrhein-Westfalen. Heute haben sich Mitglieder der NRW-SPD-Gremien und Fraktion in Duisburg getroffen. Wolfgang Otto berichtet.
Ein hartes Stück Überzeugungsarbeit liegt vor Michael Groschek, dem Chef der NRW-SPD. Er saß mit in der Verhandlungsgruppe bei den Sondierungsgesprächen in Berlin. Was dabei herausgekommen ist, hat auch er abgesegnet.
Das Ergebnis ist gut akzeptabel, um Verhandlungen aufzunehmen,
sagt Groschek. Doch in kaum einem Landesverband ist die Abneigung gegenüber einer Neuauflage der GroKo größer als in seinem. Nach zwei verheerenden Wahlniederlagen wollten die Genossen an Rhein und Ruhr die Partei komplett neu aufstellen, wieder sichtbar werden als Alternative zur Merkel-Regierung. Jetzt einfach weitermachen, das kommt für viele in der Partei nicht in Frage, sagt Freddy Cordes, Chef der Jusos in NRW.
Ich bin halt auch nicht immer einer Meinung mit Herrn Groschek. An dieser Stelle führen wir halt auch den Disput.
Doch nicht nur die Jusos wollen den Weg in die GroKo blockieren, glaubt Cordes.
Wenn ich mir angucke, was gestern in den sozialen Medien passiert ist, dann wäre das auch meine Wahrnehmung, dass es eher eine Mehrheit gibt, die gegen eine große Koalition ist, als dafür.
Gegner der GroKo sitzen auch in der SPD-Landtagsfraktion, wie der finanzpolitische Sprecher der SPD, Stefan Zimkeit.
Ich bin unzufrieden. Ich finde, es reicht nicht, um in Koalitionsverhandlungen einzusteigen.
Andere sind noch unentschieden. Der Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner aus Viersen hat noch Fragen.
Ich beispielsweise werde in meinem Kreisverband dazu auch noch mal eine Mitgliederversammlung durchführen. Und werde da auch ein Stimmungsbild abfragen. Und dann werde ich am Ende für mich auch die Entscheidung treffen, wie ich mich da positioniere.
Die SPD in NRW ringt mit der GroKo und sie ringt mit sich selbst. Und dieses Ringen will Parteichef Groschek auch zulassen.
Es gilt das Prinzip Basis statt Basta und dabei bleibt es.
Immerhin die Kommunalpolitiker in der NRW-SPD dürfte die Parteiführung auf ihrer Seite haben. Gerade für die Städte und Gemeinden im Ruhrgebiet hält das Sondierungspapier viele Milliarden Euro bereit. Für die Flüchtlingshilfe, für Kitas, Schulen und Breitbandkabel. Erstmal weitermachen also, rät Udo Vöpel, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Oberhausen.
Weil die Ergebnisse der Sondierung jetzt nicht so katastrophal sind, dass man die Gespräche abbrechen sollte, aus meiner Sicht.
In der kommenden Woche will die Parteispitze bei den zögernden NRW-Genossen für ihren Kurs werben. Parteichef Martin Schulz reist an, am Montag nach Dortmund, am Dienstag nach Düsseldorf, um die NRW-Delegierten zu überzeugen. Das ist auch bitter nötig. Die NRW-SPD stellt ein Viertel der Delegierten auf dem Sonderparteitag in Bonn.
Wolfgang Otto war das von den Beratungen der nordrhein-westfälischen SPD in Duisburg. Entspannung ist für die Möchtegern-Koalitionäre also noch nicht angesagt. Die SPD-Führung hat noch eine Menge Arbeit vor sich und CDU und CSU können nur abwarten, was draus wird. Dagmar Pepping ist unsere Korrespondentin in Berlin. Frau Pepping, nicht nur die NRW-SPD hat sich ja getroffen, sondern auch der Landesverband Sachsen-Anhalt in Wernigerode im Harz. Was war denn da los?
Tja, da konnte man sehen, dass die Partei, die SPD, tatsächlich hin und her gerissen ist, ob man nochmal mitmachen soll bei einer großen Koalition unter Angela Merkel. Die Stimmung war ähnlich wie in Duisburg und dann gab es eine Überraschung. Es gab bei der Abstimmung ein Ergebnis gegen eine erneute große Koalition. Das Ergebnis war knapp, 52 zu 51 Stimmen. Und vorher hatte der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, in Wernigerode eindringlich dafür geworben, nicht nochmal in eine große Koalition einzutreten, während und Außenminister Sigmar Gabriel dafür geworben hatte. Also da hatten wir schon mal ein Duell, was wir in ähnlicher Form dann in knapp einer Woche auch in Bonn erwarten können. Werben dafür und genauso eindringliches Werben dagegen. Und man muss sagen, dieses knappe Ergebnis in Wernigerode, diese Abstimmung in Sachsen-Anhalt, ist schon mal ein Dämpfer für Martin Schulz, wenn er jetzt in den nächsten Tagen durch diverse Landesverbände tourt, um eben für die Koalition zu werben. Das war so eigentlich nicht erwartet in Sachsen-Anhalt. Man muss allerdings dazu sagen, Sachsen-Anhalt ist im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen ein klitzekleiner Landesverband. Von dort kommen maximal 7 der 600 Delegierten kommende Woche in Bonn. Also nicht überbewerten, aber es ist schon mal ein erster deutlicher Dämpfer für die SPD-Spitze. Die Basis ist nicht überzeugt, dass man in die Große Koalition unbedingt eintreten sollte.
Gibt es denn eigentlich Rauchzeichen aus den anderen nördlichen Bundesländern?
Nun, da werben die Spitzenpolitiker auch dafür, zumindest die Koalitionsverhandlungen jetzt zu machen. Man darf ja auch nicht vergessen, danach hat ja noch einmal die Basis das Recht abzustimmen über den Koalitionsvertrag. Die Ministerpräsidenten im Norden, zum Beispiel Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz, hält das Paket für gut, was man ausgehandelt hat. Auch Stefan Weil, der einflussreiche Ministerpräsident von Niedersachsen, ist im Grunde dafür. Auch Manuela Schwesig, seit kurzem ja Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, hat dafür geworben, weil sie auch sagt, wir müssen pragmatisch sein in der SPD. Die Große Koalition ist nach dem Ende der Jamaika-Sondierung nun einmal momentan die einzige realistische Möglichkeit für die Bildung einer Regierung in der Bundesrepublik. Und da müsste die SPD eben pragmatisch sein, auch wenn die Skepsis groß ist.
Die Unionsparteien wollen ja eine Große Koalition. Können die jetzt nur abwarten und zittern, was in der SPD passiert, oder können die auch was tun?
Ja, abwarten und zittern, aber sie können auch etwas tun. Und zwar tunlichst kein Öl ins Feuer bei der SPD zu gießen. Da hat ja ein besonderes Talent Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU, der sich ja immer wieder mal und Spaß offenbar daraus machte, der SPD einen mitzugeben. Also an die Unionsparteien kann man nur folgenden Rat geben: Schweigen und nicht weiter die Skepsis in der SPD schüren. Denn da haben ja viele auch gesagt an der Basis, eine Vertrauensbasis mit der Union ist eigentlich nicht gegeben für weitere 4 Jahre Große Koalition. Schweigen und im Grunde genießen bei der Union, dass man ja viele Punkte durchverhandelt hat bei den Sondierungen. Insbesondere in der Flüchtlingspolitik hat die CSU da ja einiges durchgesetzt.
Kurze letzte Frage. Falls die SPD für Koalitionsverhandlungen stimmt, wie wäre der Zeitplan?
Dann will Angela Merkel auf die Tube drücken. Ihr Ziel ist es, noch vor Beginn des Karnevals, also Mitte Februar, mit den Koalitionsverhandlungen durch zu sein. Denn dann wartet ja eben die nächste Hürde auf die SPD. Da müssen die Mitglieder der SPD entscheiden, ob der Koalitionsvertrag für sie akzeptabel ist oder nicht. Und das Ziel bleibt eine Regierungsbildung bis Ostern. Also bis Ende März will man fertig sein.
Vor Karneval, dann warten wir mal ab, wie jeck das denn wird. Dagmar Pepping war das aus Berlin. Nicht alle sind glücklich mit den Ergebnissen der Sondierungen, wie auch, wenn dabei vor allem Kompromisse gefunden werden müssen. Und besonders sauer sind die Vertreter der deutschen Wirtschaft. Der Konjunktur geht es zwar prächtig, aber die Unternehmen fordern zum Beispiel, weniger Steuern zahlen zu müssen. Ulrich Ückerseifer kommentiert.
Ach ja, die GroKo. Kaum waren Union und SPD einig, da mäkelte auch schon ein großer Teil der veröffentlichten Meinung in Deutschland an den Ergebnissen herum. Warum eigentlich? Die Beteiligten haben meiner Meinung nach sehr genau im Blick gehabt, bei welchen Themen die einzelnen Parteien mit einem großen Teil der Bevölkerung auf einer Linie liegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland beim Thema Flüchtlingspolitik mittlerweile nah an der restriktiven Haltung der CSU liegt. Und bei der Frage der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es bestimmt eine deutliche Mehrheit für die SPD-Linie, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber die wieder je zur Hälfte finanzieren sollen. So weit, so mehrheitsfähig. Diese Punkte sind gut, weil sie entschlossen sind und klar. Doch in vielen anderen Punkten ist das nicht so. Das lässt sich gut am Beispiel der Finanzthemen zeigen, gerade bei den Steuern. 10 Milliarden Euro Entlastung, verteilt über mehrere Jahre, umgesetzt durch ein abschmelzendes Soli. Auch wenn die Details noch fehlen. Es profitiert vermutlich vor allem die obere Mittelschicht. Immerhin, das wäre schon mal besser, als wenn die Spitzenverdiener entlastet worden wären. Richtig gut ist es trotzdem nicht. In einer Phase, in der die Wirtschaft gut läuft, senkt man keine Steuern, eben weil die Wirtschaft gut läuft. Das macht man besser, wenn die nächste Rezession kommt. Die 10 Milliarden hätte man besser einsetzen können, als finanzielles Pflaster bei einer echten Vereinfachung des Steuersystems. Ein einfaches Steuersystem ist ein Wert an sich. Wenn man vereinfacht, dann gibt es immer auch Gewinner und Verlierer. Als einen Ausgleich für die Verlierer hätte man das zur Verfügung stehende Geld gut verwenden können, die Gunst der Stunde damit nutzen. Weil Steuerrecht aber kompliziert ist und vor allem die CSU das Wort Steuererhöhung fürchtet, wie der Teufel das bayerische Weihwasser, gehen sie da nicht dran. Schade drum. Eine vertane Chance. Beim zweiten steuerpolitischen Beschluss ist noch nicht ganz klar, was daraus wird. Die Abgeltungssteuer auf Zinserträge, sie soll bald weg. Steht auf Seite 15 des 28-seitigen Ergebnispapiers in zwei kurzen Zeilen. Abgeltungssteuer? Die gibt es seit 2009, damals eingeführt mit dem Spruch des zu dieser Zeit amtierenden Finanzministers Peer Steinbrück. Lieber 25% von X als nix. Dieses System war einfacher als das vorherige, aber auch ungerechter. Einfache Steuern alleine? Das reicht also auch nicht. In der Feinarbeit geht es nur darum, gerechter nicht gleichbedeutend mit wieder komplizierter zu machen. Ein einfaches und trotzdem gerechtes Steuersystem ist möglich. Wenn CDU, CSU und SPD in den vermutlich kommenden Koalitionsverhandlungen daran arbeiten und Erfolg haben, dann wird ihnen auch in diesem Punkt die Zustimmung einer großen Mehrheit der Menschen in diesem Land sicher sein.
Die Sondierungsergebnisse und die Reaktion der Wirtschaft kommentierte Ulrich Ückerseife im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In ganz Europa sollen Geldtransfers bequemer, preiswerter und sicherer werden. Eine entsprechende Richtlinie der EU gilt ab heute auch in Deutschland. Und sie bedeutet vor allem Verbesserungen für das Heer der Online-Shopper, die gerne im Internet bestellen und zum Beispiel auch gerne mit Kreditkarte bezahlen. Was sich ändert, fasst Markus Epping zusammen.
Die neuen Regeln für das Online-Banking sind eine gute Nachricht für die Kunden. Viele Zusatzgebühren beim Bezahlen fallen weg, zum Beispiel die für Kreditkarten. Markus Feck von der Verbraucherzentrale NRW hat denn auch Lob übrig.
Wenn man jetzt zukünftig online einkauft, darf die Überweisung nichts kosten, die Seepalastschrift darf nichts kosten. Und das macht insgesamt, so hoffen wir, dann den Handel oder das Buchen von Dienstleistungen, Reisen insgesamt günstiger für den Kunden.
Auch andere Online-Regeln ändern sich im Sinne der Verbraucher. Zum Beispiel sinkt die sogenannte Haftungsgrenze für Kreditkarten. Wenn ein Hacker meine Daten abfischt und Geld bei mir abbucht, muss ich nur noch höchstens 50 Euro zahlen. Bislang waren es 150. Für die Banken sind die neuen Verbraucherschutzregeln ziemlich nebensächlich. Wichtig für sie sind andere Teile der EU-Richtlinie PSD2. Sie verpflichtet nämlich die Banken dazu, neue Wettbewerber zuzulassen. Es geht vor allem um Finanz-Apps. Einfache Programme fürs Handy, die mir helfen, mein Geld zu verwalten oder anzulegen. Diese Apps bekommen in Zukunft das Recht, auf meine Kontodaten zuzugreifen. Die Banken müssen ihnen das ermöglichen. Eine Zäsur für die Bankenbranche, sagt Kerstin Altendorf vom Bankenbundesverband.
Da müssen sich die Banken auch dem Wettbewerb stellen. Für gewisse Dienstleistungen im Zahlungsverkehr braucht man nicht notwendigerweise Banken.
Bislang hatten die Banken praktisch das Monopol beim Zugriff auf meine Kontodaten. Damit ist jetzt Schluss. Auch Drittanbieter bekommen Zugriff. Wie viel verdient jemand? Was gibt er aus? Apps sind längst in der Lage, aus solchen Daten zum Beispiel einen individuellen Sparplan zu erstellen. Auch Kerstin Altendorf vom Bankenverband sieht Vorteile darin und ist gleichzeitig sicher, dass die Banken ihr traditionelles Geschäft behalten.
Bankgeschäft ist Menschengeschäft, ist der Kontakt zunächst mal mit dem Berater, dass sie begleitet werden. Aber für standardisierte Geldanlageprodukte brauchen viele keinen Berater. Das machen sie lieber direkt online. Das ist ja auch jetzt schon kostengünstiger, als wenn sie bei einer Filiale gegebenenfalls das abwickeln.
Natürlich kann nicht einfach jeder Anbieter plötzlich mein Konto einsehen. Wichtigste Voraussetzung ist, dass der Kunde zustimmt. Sein Vorteil? Die Drittanbieter werden in Zukunft behördlich überwacht, von der Bankenaufsicht BaFin.
Die Drittdienstleister, und das ist ganz wichtig, unterliegen jetzt auch dann der Aufsicht. Die müssen sich zertifizieren. Da gibt es ein Register, wo der Kunde dann auch nachgucken kann, ist das ein Drittdienstleister, der bei uns auch zugelassen ist.
Markus Epping erklärte, was sich für Online-Kunden demnächst ändert. Weil die türkische Regierung immer wieder deutschen Abgeordneten verboten hatte, die Bundeswehrsoldaten im türkischen İncirlik zu besuchen, haben Bundesregierung und Parlament im Juni die Konsequenzen gezogen. Die deutschen Soldaten sind nach Al-Azraq in Jordanien auf eine Luftwaffenbasis verlegt worden. Heute hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Al-Azraq besucht. Christina Nagel ist mitgeflogen.
Eine elegante Rechtskurve, dann entfernt sich der Jet von der jordanischen Basis Al-Azraq. Die Grenzen des Irak und Syriens sind von hier aus schnell zu erreichen. An den Flugzeiten, an den, wie es hier heißt, operativen Bedingungen hat sich so gut wie nichts verändert. Und doch ist nach dem Umzug vom türkischen Incirlik nach Jordanien für die Bundeswehrsoldaten einiges anders geworden. Schon deshalb, weil das Camp in der Wüste liege, sagt Hauptmann Linus M.
Die Temperaturen steigen weit über 40 Grad und das macht die Arbeit dann schon sehr, sehr schwer.
Der 32-Jährige kümmert sich an Bord des deutschen Tankflugzeuges um die Luft-zu-Luft-Betankung der Jets der internationalen Koalition, die im Irak und Syrien Einsätze gegen die Terrormiliz IS fliegen. Aus seiner Sicht hat sich die Lage in den vergangenen Monaten verändert. Der IS gilt in weiten Teilen als besiegt, es seien weniger Kampfflieger unterwegs, die betankt werden müssten. Als komplett erfüllt sieht er den Auftrag trotzdem noch nicht an.
Es muss ja jetzt ein Peacekeeping-Prozess stattfinden. Das heißt, ich hoffe, dass in Zukunft da sichere Zonen eingerichtet werden und auch die müssen aus der Luft beschützt werden.
Entscheiden aber, fügt er hinzu, müsse das die Politik. 6 Abgeordnete von Union, SPD, AfD, FDP, Grünen und Linken sind bei der Reise der Verteidigungsministerin mit dabei. Sie lassen sich die Lage erklären, die Abläufe und sie haben Gelegenheit, mit Soldaten wie Linus zu sprechen. Das Bild, das sie sich machen, wird mitentscheidend sein, wenn es in den kommenden Wochen im Bundestag um die Zukunft des Mandats geht. Denn das jetzige läuft Ende März aus. Schon bei der letzten Bundestagsdebatte im Dezember hatten viele Abgeordnete eine Neubewertung des Einsatzes gefordert, eben weil der IS weit zurückgedrängt werden konnte. Ein großer Erfolg, sagt auch Verteidigungsministerin von der Leyen bei ihrem Besuch im deutschen Camp.
Aber wir wissen auch, dass der IS nicht zu unterschätzen ist und dass wir verhindern müssen, dass er sich in Rückzugsorten einnistet.
Die Suche ist eine andere geworden. Ging es früher darum, hochauflösende Bilder von Stellungen und Gebäuden zu liefern, in denen sich der IS verschanzt hatte, geht es nun darum, kleinere Gruppen von Kämpfern ausfindig zu machen, die untertauchen wollen. Für von der Leyen ist klar, dass der Auftrag der internationalen Anti-IS-Koalition noch weitergehen muss, um die Lage zu kontrollieren, den IS unter Beobachtung zu halten und die befreiten Regionen zu stabilisieren.
Sicherlich werden sich Aufträge und Charakter der jeweiligen Aufträge auf die Dauer verändern.
So stellt sich die Frage, ob statt Aufklärungstornados besser Drohnen eingesetzt werden sollten, ob mehr investiert werden sollte in die Ausbildung und Ausrüstung von Partnerstaaten in der Region, wie Jordanien zum Beispiel, ob umgeschichtet wird, personell und finanziell. Dass das Mandat in seiner jetzigen Form in Frage steht, zeigt selbst das Sondierungspapier, auf das sich Union und SPD verständigt haben. Die Obergrenze des Mandats, heißt es da, könne deutlich abgesenkt werden.
Christina Nagel war mit der Verteidigungsministerin auf der Luftwaffenbasis in Al-Azraq in Jordanien. US-Präsident Donald Trump musste in dieser Woche über den laufenden Atomdeal mit dem Iran entscheiden, mithin über einen Vertrag, den er mehrfach in Grund und Boden verdammt hatte. Er hat dann zwar zugestimmt, dass die Sanktionen, die wegen des Abkommens aufgehoben worden waren, für weitere 120 Tage außer Kraft bleiben. Er möchte aber die Auflagen für Teheran massiv verschärfen. Und dafür hat er den Europäern den schwarzen Peter zugeschoben. Die sollen das nämlich aushandeln. Reaktionen aus Brüssel von Ralf Sina.
Seit Monaten droht Donald Trump mit der Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran. Und seit Monaten warnt die Frau, die nach Trumps Ansicht den schlechtesten Deal aller Zeiten ausgehandelt hat, dass sich das Abkommen mit Teheran nicht durch neue Verhandlungen nachbessern lässt.
The deal has been agreed. It's being implemented. And what is even more important, it's delivering on its objectives.
6 Länder haben sich mit dem Iran geeinigt, darunter so ungleiche Verhandlungspartner wie Russland und China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Der Vertrag steht und er funktioniert, betont die Iran-Expertin Helga Maria Schmidt, Chefdiplomatin des Europäischen Auswärtigen Dienstes und wichtigste Beraterin der EU-Außenbeauftragten Mogherini in Sachen Atomdeal. Denn Helga Maria Schmidt hat diesen Vertrag für die EU ausgehandelt und seine über 100 Seiten mitverfasst.
The agreement does not belong to one single country. This is why it cannot be changed unilaterally.
Dieser Vertrag gehört nicht einem Land und deshalb kann er auch nicht einseitig aufgekündigt und verändert werden, betont Mogherinis Iran-Expertin an die Adresse Donald Trumps. Dessen Forderung an die EU, den Iran-Vertrag nachzuverhandeln, sei illusorisch. Trump verlangt die sogenannte Sunset Clause, also die Sonnenuntergangsklausel. Sicherheitsklausel komplett zu streichen. Diese Klausel ermöglicht es Teheran, 10 Jahre nach der Vertragsunterzeichnung sein Nuklearprogramm wieder schrittweise zu intensivieren, also ab 2025. Nach Ablauf der 10-Jahresfrist ist der Iran keinen besonderen Beschränkungen oder Kontrollen in Sachen Urananreicherung mehr unterworfen. Nur unter dieser Bedingung hat Teheran dem Vertrag 2015 zugestimmt und sich bereit erklärt, auf die Urananreicherung für militärische Zwecke und auf die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verzichten.
Das Abkommen gibt uns die Sicherheit, dass das iranische Atomprogramm auf sehr lange Zeit ein rein ziviles sein wird,
betonte Helga Schmidt nach der Vertragsunterzeichnung gegenüber dem ARD-Europa-Magazin. Auf sehr lange Zeit heißt also bis 2025. Und auf diese Begrenzung ist Teheran nicht bereit zu verzichten. Der Iran werde weder Änderungen noch neue Verpflichtungen akzeptieren, betont das iranische Außenministerium. Auch Russlands Vizeaußenminister Sergei Ryabkov hat angekündigt, sich Neuverhandlungen zu widersetzen. Peking ist ebenfalls nicht bereit, über die sogenannte Sonnenuntergangsklausel neu zu verhandeln. Das Auswärtige Amt in Berlin begnügt sich mit der Feststellung, man habe Trumps Ankündigung zur Kenntnis genommen.
Das war ein Beitrag von Peter Lange. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bürger Tschechiens haben einen neuen Präsidenten gewählt und als Favorit galt der Amtsinhaber Miloš Zeman. Im ersten Anlauf hat er es allerdings nicht geschafft. Er hat zwar die meisten Stimmen, aber er kommt um eine Stichwahl nicht herum. Das zeichnet sich ab, nachdem fast alle Stimmen ausgezählt worden sind. Aus Prag, Peter Lange.
Die Meinungsforscher haben recht behalten. Es gibt eine Stichwahl und der Herausforderer von Miloš Zeman ist Jiří Drahoš. Der ehemalige Präsident der Akademie der Wissenschaften forderte denn auch seine Anhänger gleich auf, nach vorn zu schauen auf die Stichwahl in 2 Wochen. Alle, die Sie Interesse an einer Veränderung haben, gehen Sie wählen, gehen Sie wählen. Ich bin mir sicher, dass es nicht vergeblich sein wird. Ich danke Ihnen. Allerdings, Zeman liegt mit 39% eindeutig in Führung. Drahoš folgt mit 26% auf Platz 2. Der Präsident sieht sich denn auch als eindeutiger Sieger. Ich gratuliere Jiří Drahoš zu einem schönen zweiten Platz. Und wie die Stichwahl ausgehen wird, daran hat Miloš Zeman auch keinen Zweifel. Beim letzten Mal hatte ich in der ersten Runde 24% und in der Stichwahl 54% erhalten. Diesmal habe ich im ersten Durchgang schon 40% bekommen. 40-26%, das sieht zunächst nach einem anscheinend uneinholbaren Vorsprung für den Amtsinhaber aus. Und trotzdem sehen einige politische Beobachter Drahoš jetzt als leichten Favoriten. Denn Zeman hat sein Potenzial schon weitgehend ausgeschöpft, Drahoš jedoch noch nicht. 4 der unterlegenen Mitbewerber haben nun schon angekündigt, in der Stichwahl den Herausforderer zu unterstützen. Andere halten sich noch etwas bedeckt, wie zum Beispiel der ehemalige Liedermacher Michal Horáček, aber jeder weiß, was er meint. Wie ich im Wahlkampf gesagt habe, bekommt der Kandidat meine aktive Unterstützung, den meine Mitbürger in die zweite Runde gegen Miloš Zeman schicken. Was auch für Drahoš spricht, er hat in den ländlichen Hochburgen von Zeman besser abgeschnitten und der Amtsinhaber nicht ganz so gut wie erwartet. Deshalb steht die Strategie des Herausforderers fest. Die nächsten 14 Tage werden das große Finale. Ich rechne damit, dass ich viel rausfahre. Ich muss die Wähler außerhalb von Prag überzeugen und mich ihnen in Erinnerung bringen. Die Tschechen haben also in 2 Wochen eine echte Alternative. Das Interesse an der Wahl war jetzt schon etwas höher als vor 4 Jahren. Wenn es Drahoš gelingt, sein Potenzial auszuschöpfen und die Leute zu mobilisieren und wenn er zudem in einem Fernsehduell überzeugt, Zeman hat seine Teilnahme zugesagt, dann könnte es ihm gelingen, den Präsidenten abzulösen.
Frauen in Saudi-Arabien können von Gleichberechtigung nur träumen. Jetzt aber gibt's kleine Lichtblicke für sie, denn seit Thronfolger Mohammed bin Salman in der erzkonservativen Golfmonarchie die Strippen zieht und das Land modernisieren will, da tut sich einiges, vor allem für die Wirtschaft, aber ein bisschen eben auch im Verhältnis der Geschlechter. Darum dürfen Frauen demnächst Auto fahren und jetzt dürfen sie zum ersten Mal oder sie durften live im Stadion bei einem Fußballspiel dabei sein, bei der Begegnung Al-Ahli gegen Al-Batin. Anna Osius berichtet.
Schon Stunden vor dem Anpfiff strömten weibliche Fußballfans ins Stadion der saudischen Küstenstadt Jidda. zum ersten Mal. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen, wie Frauen in langen schwarzen Abayas die Finger zum Siegeszeichen heben und mit lockerem Kopftuch und Sonnenbrille die Partie zweier Profiliga-Vereine verfolgen. Ein wichtiger Schritt für mehr Frauenrechte am Golf, sagt Salva Nugali, Professorin an der King Saudi-Universität, einem Fernsehsender. Frauen bekommen endlich die Chance, am normalen Leben teilzunehmen. Wir haben mehr als 35 Jahre lang darauf gewartet. Jetzt können wir endlich in unserem Heimatland zu Sportereignissen gehen und wir erwarten noch mehr. Denn noch immer braucht eine Frau in Saudi-Arabien einen männlichen Vormund, wenn sie zum Beispiel reisen oder heiraten will. Von einer Gleichstellung sind die Frauen in Saudi-Arabien noch weit entfernt. Und auch wenn das Match bei Weitem nicht ausverkauft war, bereiteten die Saudis dennoch den Einlass der Frauen akribisch vor. Das Stadion wurde erst einmal umgebaut. Es gibt nun, wie auch in saudischen Cafés üblich, zwei voneinander abgetrennte Sektionen. Eine für Männer und eine für Familien. Dort dürfen Frauen, Kinder und Ehemänner Platz nehmen. Einige Vereine bieten bereits Fankleidung für Damen an, bodenlange Gewänder in den Farben der Lieblingsmannschaft und dazu passende Schals. Nach dem Auftakt in Jidda sind Frauen auch noch zu zwei weiteren Fußballspielen zugelassen, in der Hauptstadt Riad und in Dammam. Die zunehmenden Frauenrechte sind Teil einer politischen Agenda. Der 32 Jahre alte Kronprinz Mohammed bin Salman will das konservative Land grundlegend verändern. Mehr als die Hälfte der saudischen Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt und hofft auf Erneuerung. Ab März dürfen in Saudi-Arabien erstmals seit Jahrzehnten wieder Kinos eröffnen. Mädchen haben Sportunterricht, Frauen dürfen ohne Einwilligung ihres Vormunds studieren und arbeiten. Und eben Fußball gucken. Wobei, manchmal bringt der vorsichtige Reformeifer auch ganz praktische Herausforderungen mit sich. In den Fußballstadien musste vor allem eines gebaut werden, bevor die weiblichen Fans kommen konnten: Damentoiletten.
Und jetzt kommen wir zum Sport bei uns mit Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Die Fußballfans mussten ja lange warten, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Der Ball rollt, die Bundesliga ist zurück aus der Winterpause mit dem 18. Spieltag. Aktuell läuft das Topspiel dieses Samstags. Wie steht's denn bei Leipzig gegen Schalke?
25 Minuten sind gespielt und aktuell steht es noch 0:0, keine Tore bisher. Mit einem Sieg würde Schalke den Abstand auf Tabellenführer München wieder auf 11 Punkte verkürzen. Leipzig würde mit einem Sieg an Schalke vorbei auf Platz 2 ziehen.
Heute Nachmittag gab es ja bereits 5 Spiele. Wer ist denn mit einem Sieg in der Rückrunde gestartet?
Augsburg, Hannover und Stuttgart. Hannover setzte sich in einem spannenden Spiel mit 3:2 gegen Mainz durch, dank Nicolas Füllkrug. Der Stürmer schoss heute 3 Tore.
Ich glaube, das ist eine gute Situation, um dreimal zu treffen, weil wir 2:0 zurücklagen. Und dementsprechend war es nicht nur toll für mich, sondern heute wirklich toll für den ganzen Verein. Und ja, es waren wichtige Tore.
Hannover ist damit Tabellenzehnter, direkt vor Hertha BSC und Stuttgart. Stuttgart siegte mit 1:0 gegen die Berliner, die ein Eigentor schossen. Frankfurt und Freiburg trennten sich 1:1. Am Tabellenende konnten weder Bremen noch Hamburg Siege feiern. Hamburg verlor in Augsburg mit 0:1. Werder Bremen erkämpfte sich einen Punkt gegen Hoffenheim beim 1:1. Und Bremens Mittelfeldspieler Slatko Junusovic war mit dem Punkt und dem Ausgleich unterm Strich zufrieden.
Die Hoffenheimer haben es auch gut gemacht. Die haben uns einfach wenig Chancen geboten, dass wir ins Spiel kommen, weil die einfach die Räume gut besessen haben, die haben gut kombiniert. Aber ja, zum Schluss ja, ist der Punkt für beide verdient.
Damit bleibt Werder auf dem Abstiegsrelegationsplatz einen Punkt vor dem vorletzten Hamburg und 10 Punkte vor Schlusslicht Köln. Köln spielt morgen gegen Gladbach. Außerdem empfängt Dortmund morgen Wolfsburg. An der Tabellenspitze marschieren die Bayern damit unbeirrt weiter vorne weg mit aktuell 14 Punkten Vorsprung auf den zweiten Schalke. Dann folgen gleich 4 Mannschaften mit 2 Punkten Rückstand auf Schalke, Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Gladbach. Aber daran kann sich ja gleich je nach Ausgang des Topspiels noch ein bisschen was ändern.
Dann warten wir das mal ab. Aber gucken wir erstmal auf den Wintersport. Denn da haben einige Deutsche heute was zu feiern. Allen voran die deutschen Biathletinnen und die nordischen Kombinierer. Die freuen sich auf die Olympischen Spiele, oder?
Ja, denn die deutschen Athleten kommen immer besser in Form. Die nordischen Kombinierer schafften in Val di Fiemme in Italien im Teamsprint einen Doppelerfolg. Im Spurt setzten sich überraschend Erik Frenzel und Vinzenz Geiger gegen das Duo Riesle und Rizek durch. Bei den Biathletinnen stand heute das letzte Staffelrennen vor Pyeongchang an, beim Weltcup in Ruhpolding. Und das gewann das deutsche Quartett um Laura Dahlmeier.
Die Zuschauer haben getobt, es war eine Stimmung vom Allerfeinsten. Und vor so einer Kulisse Schlussläuferin zu sein und dann letztendlich auch noch mit relativ gutem Speed das erste über die Ziellinie zu fahren, ist unbeschreiblich.
Unbeschreiblich, das passt auch zu den deutschen Rodlerinnen. Die feierten mal wieder beim Heimweltcup in Oberhof einen Dreifacherfolg mit Diana Eidberger an der Spitze. Bei den Männern lief es nahezu genauso gut mit dem ersten, zweiten und vierten Platz. Bei den Doppelsitzern Toni Eggert und Sascha Benneken waren in Oberhof die schnellsten. Und auch die deutschen Bobpiloten sind in bestechender Form für die Olympischen Spiele. Im Zweierbob gab es in St. Moritz einen Dreifachsieg mit Nico Walter ganz oben auf dem Podest. Bei den Frauen fuhr Mariama Jamanka im Zweierbob als beste Deutsche auf Platz 2. Einziger Dämpfer heute, die deutschen Skiflieger. Die schafften es in Bad Mittendorf nicht aufs Treppchen.
Dann hoffen wir mal, dass die sich noch rechtzeitig bekrabbeln. Und wenn es bei den anderen Athleten auch so gut läuft, dann gibt es fürs deutsche Team einen Goldring. Am 9. Februar geht's los in Südkorea und dann hoffe ich, sehen wir uns hier wieder im Studio, um das zu begleiten. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Beate Hinrichs und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.